Was ich hab's. Was ich lieb. Was ich hab's.
Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Nico Backspin. Das ist 2023 und das hier ist Backspin Love and Hate. Und bei mir sind natürlich die drei Musketiere oder Bleigies, Weltmeister, Emma, Bass und Dan. Leute, wie geht's euch?
Ja, gut ins neue Jahr gestartet, würde ich sagen.
Bist du?
Ja, doch. Eigentlich ganz gut. Also eigentlich erst so richtig diese Woche. Ich hatte letzte Woche noch so ein bisschen mehr oder weniger Urlaub gemacht, noch ein bisschen ausgeruht, aber ja, jetzt kann es wieder losgehen auf jeden Fall.
Das klingt doch schon mal ganz gut. Wie sieht's bei dir aus, mein lieber Bass? Container geschubst oder ging's?
Na, heute den ersten Tag. Schön Silvester noch, bisschen ein paar Stunden abgerissen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und dann eine Woche Urlaub, schön, mir echt gefaulenzt mal so ein paar Tage. Muss auch mal sagen. Ins Jahr rein gefaulenzt sozusagen.
Ja, das muss auch sein. Ey, ich bin da voll dabei. Ich finde das auch ehrlicherweise etwas, was ich jetzt gerade noch so ein bisschen mache. Ich habe mir die Termine so ins Jahr so langsam gesetzt, weil davor es unheimlich hektisch war. Habe Weihnachten auch nicht in Europa verbracht. Wo warst du die Tage dann? Warst du unterwegs oder hast du Ordner sortiert, damit sie da hinten weiterhin da stehen, wo sie nicht hingehören, im Plattenregal?
Nee, ich habe mich wie immer auch viel um neue Musik gekümmert hier auf unserem Sender Backspin FM. Und ansonsten war die Feiertage sehr entspannt. Silvester war richtig cool. Das war so ein Kindersilvester dieses Jahr. Mein Junior, noch ein anderer Junior war mit dabei mit Übernachtung. Und ich habe ein riesen Buffet aufgefahren für nur drei Leute. Dann irgendwie fünfmal oder sechsmal sind wir runtergegangen an die Straße, haben, keine Ahnung, gefühlt fünf Kisten Knallkörper weggehauen. Und dann sind wir, glaube ich, alle immer um 3 Uhr tot ins Bett gefallen und nächsten Tag irgendwie um, keine Ahnung, 15 Uhr aufgestanden.
Wow, da warst du genauso lang wach wie ich tatsächlich.
Da wart ihr wesentlich länger wach als ich.
Ja, eigentlich wollte ich ja spätestens um eins ins Bett, aber es hat diesmal wieder nicht funktioniert.
Ja, gehört so ein kleines bisschen dazu, glaube ich. Ich selber habe auch Silvester nicht so viel Zeit damit verbracht, zu böllern, zu feiern, sondern war wirklich ganz in mich gekehrt und ganz ruhig. Und es war eigentlich alles ziemlich relaxed, weil ich so ein bisschen natürlich, und ich benutze das schon immer zum Jahreswechsel, ein bisschen über das nachdenke, was letztes Jahr passiert ist und wie ich damit auch dann umgehe und auch so ein bisschen in die Planung fürs neue Jahr gehe und mal gucke, so welche Jobs stehen da an, was für Projekte, was für Themen habe ich. Und so ähnlich, Planungssicherheit fürs Jahr zu haben, das ist ja etwas, was ganz gut ist, hat es auch der eine oder andere Protagonist aus der älteren Hip-Hop-Ägide, der damit auch in 2023 einen Job hat, um Leuten beizubringen, was Hip-Hop ist. Ne? Oder ist die Überleitung schlecht gelaufen, Bass? Kannst du erklären, worum es geht? Oder Emma, einer von euch beiden, bitte.
Ich glaube, das kann Bass besser.
Über welchen alten Mann wollen wir denn sprechen? Ach so, ja, wir wollen ja über Mello Mel. Damit fangen wir mal an. Bei Rock the Bells, was ja eine gute Plattform ist, wo man immer mal ganz gute Berichte findet über die Hip-Hop-Welt da draußen, gerade aus Amerika. Da bin ich ja ein großer Fan und da haben wir eigentlich für alle ja ein großer Fan, auch über die alten Hasen zu sprechen. Und Mello Mel, Grandmaster Flash und The Furious Five, da war Mello Mel ja die Rampensau, der Frontmann dieser Band aus den 80ern. Der wurde eingeladen am Emerson College in Boston, ist das, glaube ich, ne? Muss mich gerade, ja, in Boston. Über das 40. Jubiläum des Megahits The Message, also von Grandmaster Flash und The Furious Five zu sprechen und allgemein dann über die Auswirkungen solcher Tracks, weil The Message an sich gilt ja auch als der erste Conscious Rap oder sehr, sehr bekannt oder als der erste Conscious Rap Song, der Rap-Historie oder Hip-Hop-Historie. Und dann ist es natürlich gerade The Message und Message gilt ja, oder der Song gilt ja, wie er sagt, als die Geburt des sozialbewussten Hip-Hop.
Was macht das mit euch, wenn ihr das hört?
Auf jeden Fall ist das für mich mehr Gänsehaut, als wenn jemand sagt, ach, das hat alles so mit Rapper's Delight angefangen. Da sage ich immer, verpisst euch. Es hat vielleicht so die Außenwirkung in die Diskotheken und alles irgendwie schick und say hip to the hop und alles ist schön und gut. Aber trotzdem, Nico, du sagst ja auch immer, ne, Hip-Hop ist so eine Kultur der Abgrenzung, Ausgrenzung, sozial Schwachen. Und da finde ich The Message auf jeden Fall wesentlich angebracht, auch zu sagen, dass da dass The Message ein viel, viel wichtigerer Song ist und zu Recht eben auch die Geburt des sozialbewussten Hip-Hops.
Emma, welche Beziehung hast du zu dem Song?
Weiß ich nicht. Ich glaube, für mich war schon immer so Rapper's Delight eher dieser eine Oldschool-Hit. Aber also ich kenne den Track auf jeden Fall auch aus der ist ja auch aus Beat Street, ne? Ja. Da habe ich tatsächlich mal auch eine Uni-Arbeit drüber geschrieben. Also nicht ganz über diesen Film, aber so ein bisschen in Verbindung mit Rap in der DDR. Und finde es jetzt auch ganz spannend, dass diese ganze Diskussion oder dieses Gespräch ja auch in so einem Uni-Rahmen stattgefunden hat. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, ich sitze da in einer Vorlesung und dann sitzt da so ein Melle-Mell und rede darüber, fände ich mega cool. Also
In dem Interview,
ich finde
es mal ganz cool, in dem Interview oder da, wo er in Boston an dem Emerson College war, und hat er eben auch gesagt, dass seine Kreativität immer darin bestand, dass er immer anders sein wollte und dass, wenn man das so mit Hip-Hop vergleicht, in den Anfangsjahren mehr geht eigentlich gar nicht, weil Hip-Hop, jeder wollte unique sein, jeder wollte einen eigenen Style fahren und jeder wollte was ganz Besonderes sein. Und das ist, was ich vermisse teilweise auch, gerade wenn man jetzt an die Rap-Musik denkt. Und wenn es wird immer mainstreamiger und Mainstream zeigt eigentlich so eine Schublade auf, wo es alles sehr ähnlich ist und nicht irgendwie mit so Uniqueness, vielleicht ja im Look, vielleicht in den Klamotten und so, aber jetzt so, was man sagt, wie man es sagt und wie man es vertritt, das war schon, da ist Melle-Mell bis heute, wenn man sich viele Sachen anhört und was er auch sagt, ne? Wenn man jetzt alte Videos sieht von ihm, man denkt als erstes, was ist denn das für ein durchgeknallter Typ, aber er hat eigentlich schon bewiesen, dass es ihm auf viele wichtige Dinge gerade im sozialen Bereich ankommt.
Mhm. Ich fand auch sehr spannend, in dem Artikel stand auch, dass er 5 Zeitungen am Tag las. Fand ich einen lustigen Funfact, wusste ich nicht. Finde ich gerade heutzutage, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Zeitung gelesen habe, ehrlich gesagt. ist schon ein bisschen her, aber fand ich auch einen schönen Funfact zu wissen.
Aber so Internetartikel, wie viele Internetartikel sind die, wenn du mal so ein bisschen durch die sozialen Medien oder allgemein die Plattform, die Startplattform, wenn man ins Internet geht, da guckt man, liest ja schon so ein paar Sachen und man kriegt so Pop-up-Nachrichten und denkt, oh, was ist da denn schon wieder passiert? Ist ja schon so, dass es so ähnlich ist, ne? Also aus heutiger Sicht.
Ja, aber das sind ja dann Artikel, keine ganzen Zeitungen, also...
Du meinst dieses Grundgefühl von, du setzt dich in den Sessel,
ja.
Kribbelst die Ärmelschoner hoch und blätterst so
genau,
2,50 Meter groß von der Nase auf.
Ich fand das eine sehr
auf,
schöne Vorstellung einfach, dass der da wirklich so stundenlang einfach da gesessen haben muss.
Was ich halt geil finde an dem Song ist, dass das halt auch ein absoluter Club-Klassiker ist, obwohl das ja eigentlich eine sehr sozialkritische Nummer ist, wie wir ja jetzt auch alle schon längst wissen. Und dass dieser Song auch nach 40 Jahren immer noch so gut funktioniert im Club und viele... Also nicht viele, aber einige habe ich auch schon erlebt, die das auch mit Ice Cube und Das FX Check Yourself in Verbindung bringen, die dann sagen, ah, das ist doch Ice Cube. So, und dann ist das immer so ein Moment, wo ich denke so, oh, okay, Hausaufgaben nicht ganz gemacht, aber vielleicht kann man es ja auch nicht wirklich wissen, dass das Flash and the Furious 5 ist. Aber das ist natürlich so ein Song, der funktioniert immer und ich glaube, der wird auch noch die nächsten 40 Jahre im Club existieren. Also wenn ich immer auf einer Hochzeit auflege, die irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat, dann ist dieser Song auf jeden Fall auch mit dabei. Und bei dem Song merkt man eigentlich auch schon, wie auch in den frühen Rap-Jahren da auch schon die gemerkt haben, ey, dass Rap wirklich so viel Kraft hat, so viel Energie hat und so viel Aussage, dass man das halt auch nicht nur als reine Party-Geschichte nutzen kann, wie jetzt bei Rapper's Delight, was wir auch gerade als Thema hatten, sondern dass das auch noch viel tiefer gehen kann. Und das finde ich halt mega spannend und das schon in dem Jahr 1982. Und wenn man sich das Video auch anguckt, das ist ja meilenweit entfernt von irgendeinem Partyvideo, also auch rein optisch. Wenn man sich das anguckt, ist man natürlich da auch auf der sozialkritischen Seite. Und das finde ich bei dem Song halt einfach mega, mega geil.
Ja, The Message mit Message. Und damit dann auch eine schöne Sache, das hast du eben schon gesagt, Emma, dass wie cool es ist, wenn dann eben diese Protagonisten auch dafür sorgen, dass sie das, was sie da erlebt haben, das, was sie auch in die Welt gesetzt haben, mit der nächsten Generation teilen wollen und das dann an einem College oder wo auch immer oder an irgendeiner Hochschule der nächsten Generation mit auf den Weg geben wollen. Ich habe Tony L. vor ein paar Wochen interviewt, der Ähnliches in Heidelberg erlebt, indem er auch jungen Künstlern und Künstlerinnen quasi etwas mit auf den Weg gibt. Sein Partner in Crime in Heidelberg, Torch, also der mittlerweile woanders lebt, aber der und unser aller Godfather auf Deutschrap macht Ähnliches.
Base. Genau, ich sag nur, der Lehrauftrag geht weiter. Letztes Jahr hat er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe einen Dozentenjob wahrgenommen, wo er begeisterten Graffiti-Fans, die dort studieren, so ein bisschen ja die Philosophie, den Style, die Technik des Graffiti-Writings mit auf den Weg gegeben hat. Das ist ein bisschen tatsächlich das erste Mal so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da musste mich auch ja so ein bisschen reinlesen, aber es geht ja so um die Geschichte oder um die Sache an sich. Gerade solche Thematiken in Universitäten zu bringen oder unterzubringen, führt auch nur, weiß nicht jetzt, wie lange das geplant ist. Jetzt der zweite Anlauf, aber die zweite Rutsche sozusagen, wo er das anbietet, da wissbegierigen Leuten, da so ein bisschen, da im Prinzip den Hip-Hop auf diese Art und Weise weiterzubringen. Ich hatte irgendwo in den sozialen Medien gelesen, dass selbst der liebe Falk Schacht mit als Zuhörer mit im Plenarsaal oder wo auch immer das stattgefunden hat, Plenarsaal sage ich schon, aber irgendwie ein Hörsaal stattgefunden hat. Ich muss mal den Falk oder Torch direkt fragen, wie das allgemein das Feedback war.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Da muss ich nochmal wieder zu dir zurück. Du hast ja eben auch selber gesagt, dass es für dich schon ganz cool wäre, wenn XY da sitzt und über diese Zeiten redet. Hast du das eigentlich irgendwann mal gehabt während so des Studiums oder so?
Nee, gar nicht. Also ich habe mich tatsächlich in meinem Studium ich glaube so die Hälfte meiner Arbeiten habe ich immer es geschafft, das irgendwie auf Hip-Hop oder Rap oder irgendwie sowas umzumünzen. Also ich habe mich tatsächlich während meinem Studium dann doch viel mit Dingen beschäftigt. Wie gesagt, ja vorhin schon so zum Beispiel mit der Hip-Hop-Szene in der DDR habe ich mal einen Podcast drüber gemacht und eine Arbeit geschrieben. Und das dann halt aus meinem Interesse immer versucht, so in diese Ecke zu bekommen. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass so Dozierende oft nicht viel damit anfangen konnte. Also klar, ein, zwei Mal hatte ich auch jüngere Personen da, die fanden das dann schon spannend und konnten das so ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber bei vielen Älteren, die können damit überhaupt nichts anfangen, können das auch irgendwie gar nicht verstehen, dass es halt trotzdem eine Kultur ist und nicht irgendwie nur so ein bisschen Musik. Was da dahinter steckt. Deswegen fände ich es mega, mega spannend, wenn ja sowas viel mehr in deutschen Unis aufkommen
also
würde.
Also die Kultur an sich, wenn man jetzt selbst in den ersten Jahren, auch wir waren alles junge Dudes, irgendwie Kool Herc, Mel & Mel, Grandmaster Flash, wir waren alle irgendwie Anfang 20 oder kurz davor oder Mitte 20, so aber auch nicht. Aber wenn man aus heutiger Sicht das betrachtet, weil natürlich der Zugang viel schneller passiert, also so richtig im Geschehen, ne, so Newcomer, die 13, 14 und richtig gut sind, aber du sagst so, ne, das wird so ein bisschen abgetan, ne, wo ich sage, das ist eine Kultur, das ist für Grown-Man-Rap, also wenn man jetzt in Rap geht, das ist für Erwachsene genauso wie für Jugendliche, es wird ja gerne mal als Jugendkultur abgestempelt oder noch weiter als Trend bei Jugendlichen, so, ne, dann hört es bei mir eh auf, dann
dreh ich
eh die Augen.
Ja, aber die Zeiten sind so ein kleines bisschen vorbei.
Ja, du kriegst das schon noch bei vielen Leuten mit, die da irgendwie Unverständnis irgendwie oder das nicht so, na klar, ist umso vielleicht wenn du in den richtigen Örtlichkeiten bist, mit Leuten redest, natürlich wissen Leute, hat sich das ein bisschen mehr etabliert und alles, aber natürlich triffst du immer wieder auf Leute. Gerade jetzt mit der Uni Karlsruhe bin ich eigentlich mit Torch, bin ich gespannt, wo er sagt, so es wird auch so ein bisschen die Geschichte des Writings und die Philosophie, da wäre ich ja persönlich auch, wäre ich gespannt, was so die Philosophie, wie das so vermittelt wird, weil ja natürlich auch Graffiti, ich sage ja immer auch gerne, das schwarze Schaf der Familie ist, wird eben das Thema illegales Graffiti, was einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert bei den meisten Graffiti-Malern hat, sowas eben auch. Das ist ein heißes Eisen für viele, ne? Dass du sagst, jetzt über so eine Sachen im Graffiti reden, das darf nicht irgendwie fehlen.
Mhm. Insgesamt ist bei dieser ganzen Thematik ja für mich auch nach wie vor immer total wichtig, dann wieder zu betonen, Man hat als ältere Generation einfach, finde ich, die Aufgabe der jüngeren Generation, frei nach Each One Teach One diese Sachen mit auf den Weg zu geben. Wenn es denn die richtigen Menschen machen, sorgt es dafür, dass auch die richtigen Inhalte transportiert werden. Das passiert hier ohne Frage. Und wenn das dann dazu führt, dass eine neue Generation und auch noch eine jüngere Generation als wir alle hier zusammen, die vielleicht ganz weit weg ist von dem, was jemanden wie Bass zum Beispiel dazu gebracht hat, sich mit Hip-Hop zu verbinden, trotzdem irgendwie das gleiche Mindset bekommt. Und wenn es über die Schule ist, wie liebe Grüße hier an der Hamburger Ideal-Schule, du deinen Abschluss darin sogar machen kannst, dann ist das eine grundsätzlich sehr, sehr gute Sache. Und ich freue mich jedes Mal über Nachrichten dieser Form. Merke ja auch an ganz vielen Studenten, die bei uns vorbeikommen, entweder die Abschlussarbeiten und Interviews mit mir führen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Interviews ich schon gegeben habe in meinem Leben. Dafür, dass es wie so eine Welle durch die Generation geht. Und das ist das, was ich meinte im Basement. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so, dass per se die Leute es nicht mehr verstehen. Du triffst immer auf Unwissende, aber auch da gilt wie immer, time is on our side.
Ne, da gehen wir vielleicht nachher noch ein anderes Thema an, was mit dem 50. Jahrestag von Hip-Hop haben. Aber da könnte ich einmal vorweg fragen, bei Emma zum Beispiel, ob sie das Gefühl hat, wir werden ja alle älter und haben vielleicht schon seit 20, 30 Jahren mit Hip-Hop zu tun, aber bekleiden irgendwie auch einen recht bürgerlichen Job, sage ich mal. Ich kenne sehr viele Lehrer zum Beispiel, die sehr Hip-Hop-affin sind oder mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen sind. Und genauso gibt es mit Sicherheit auch auf den Universitäten, ne? Also da die Lehrer, die da irgendwelches Wissen auch immer vermitteln, dann, wo man merkt, so ey, der Typ, wer ist eigentlich eher so ein Hip-Hop-Dude irgendwie und so eine Typen? Oder?
Die habe ich jetzt noch nicht getroffen, ehrlich gesagt,
hier in Leipzig. Noch nicht.
Nee, Leipzig ist ja generell so ein bisschen immer so ein schwarzes Loch, was sowas angeht. Also ja, auf jeden Fall im Vergleich mit Hamburg und anderen Städten. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, gerade das Ding in Karlsruhe, wo Torch ja diesen Lehrauftrag hat, das ist ja auch schon eine Hochschule für bildende Kunst. Also das ist ja grundsätzlich schon ein Ort, wo es um Kunst geht. Gerade an einer reinen Universität, die halt vor allem so Sozialwissenschaften und so macht, da fehlt es halt noch total. Also im sozialwissenschaftlichen Kontext, denke ich, könnte man halt auch so viel mehr Hip-Hop mit einfließen lassen. Und ja, das
da wären wir wieder bei kommt Mel vielleicht mit immer noch. Da wären wir wieder bei Mel, genau. Mel mit The Message. Sozialkritische Sachen gerade, ja. Conscious Rap auf jeden Fall.
Ich habe zwischendurch eben schon versucht, eine Überleitung zu bauen. Durch die Frage ist sie zerstört worden. Wir machen auf jeden Fall aber hier eine Menge Hip-Hop heute. Und wenn ich mir die Themenliste angucke, wird das auch noch sehr, sehr spannend. Wir hören jetzt The Message von...
Oder? Nee, ja, dachte ich eigentlich auch. Also... Ich muss ja nochmal kurz betonen, die Songauswahl heute in der Folge, das stammt aus der Feder von Bass. Und eigentlich dachte ich auch, dass wir The Message hören. Aber Bass hat sich einen anderen Flash and Furious 5 Classic rausgeholt.
Der alte Querkopf.
Yes. Wäre auch zu einfach gewesen, jetzt einfach mal The Message laufen zu lassen. Ja. Nee, White Lines von Grandmaster Flash and the Furious 5. Und da wir gerade auch noch das Thema mit Torch hatten, da hat sich Bass auch einen Song rausgesucht von dem Teacher Number One. Nicht Torch, die Rede ist von KRS-One und der hat nämlich ein Album gemacht mit True Master. Ich glaube, im Jahr 2010 war das Meta Historical und da hören wir jetzt Knowledge Reigns Supreme als zweiten Song.
Wow, mehr geht nicht. Bis gleich. Da sind wir wieder, Backs with Love and Hate und eine Menge Themen, deswegen versuche ich jetzt so schnell wie möglich zu reden, um so schnell wie möglich zum nächsten Thema zu kommen und ungefähr in dieser Geschwindigkeit solltet ihr auch einmal durch ganz Deutschland zu fahren, wenn ihr aus Hamburg kommt, wie wir oder von wo auch immer ihr seid, dann sind die Wege kürzer, um etwas, ich zitiere hier die Runde, Wahnsinniges zu sehen. Bass, Reisetipp oder Emma, Reisetipp. Ich überlege gerade, wie ich das gebe. Emma, Reisetipp.
Reisetipp. Und zwar nach Weil am Rhein im Dreiländereck auf der deutschen Seite bei Basel. Da gibt es jetzt bald eine Galerie mit ganz viel Graffiti-Sachen zu bestaunen. Und ich habe mir gerade auf der Website kann man sich auch so einen virtuellen Rundgang anschauen. Da bin ich gerade mal virtuell so ein bisschen durchgelaufen durch die Galerie. Und es sah schon echt sehr, sehr spannend aus auf jeden Fall. Also da kann man sich auf jeden Fall gut was angucken, würde ich sagen. Formula 76 heißt das Ganze oder Formula 76. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
Ja, wenn wir Bilder von Form 76 sehen in auf Wänden in Deutschland, also er benutzt meistens dann die Abkürzung Form 76, der liebe Benjamin Tipps aus Hamburg. Bin großer Fan von seinem Stil, von der ja auch als Graffiti-Artist im Norden unterwegs ist und seine Brötchen verdient und als Grafiker über Jahre sehr, sehr, sehr eigenen Style, was ja Illustration, sage ich jetzt mal. Er ist eigentlich ein waschechter Graffiti-Artist, hat es dann aber auch irgendwann so weit, dass er wirklich einen uniken Style, einen eigenen Signature-Style entwickelt hat, was seine Illustration angeht. Und da bin ich ein großer Fan. Und er ist jetzt, er findet eben in dieser Colab-Galerie in Weil am Rhein statt und freut mich umso mehr, denn weil das ist eine Galerie, die eben auch Leute präsentieren möchte, wo die künstlerischen Wurzeln auf der Straße zu finden sind. Und das glaube ich, wenn jemand da unten in der Ecke ist oder auf dem Weg, wo auch immer in den Süden oder einfach die Zeit und den Weg auf sich nehmen sollte, nicht nur der Form hat da gute Sachen ausgestellt, also guckt mal auf die Homepage, da findet richtig gutes Zeug statt.
Wie ist das für dich, das zu sehen da so in den Galerien? Eigentlich bist du ja kein Freund davon.
Nee, ja, weißt du, ne? Ich bin eigentlich kein großer Galeriefreund. Wenn das jetzt sich, wenn man nicht merkt oder wenn ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass die Liebe zu dieser Straßenkultur irgendwie da ist. Also es gibt ja so zwei, drei auch in Hamburg die ein oder andere Galerie, die dann eben mit Graffiti-Artists zusammenarbeitet, die dann aber eher so in die Illustration geht und Leinwandbilder. Aber wenn das irgendwie nur dahin zielt, oh, das ist ja schick und hip und damit kann viel Geld gemacht werden, da bin ich eigentlich raus. Aber
ehrlich, ich gehe da mal ganz kurz dazwischen. Ist das denn so, wenn real Hats da mitmachen? Also ist es nicht dadurch automatisch immer schon so ein kleines bisschen so, nee, wir machen das so ein kleines bisschen dann nach unseren Spielregeln? Ist echt offen gefragt.
Wenn man ihnen den Raum dafür gibt, dann schon, ne? Also dann, ich glaube, da mit alten Graffiti-Hasen lässt sich nicht viel diskutieren. So entweder
man bietet
denen das an und dann ziehen sie ihr Ding so irgendwie so durch. Die Galerie sagt ja, der Künstler sagt ja und dann trifft man sich dann doch irgendwo, nicht in der Mitte, sondern beide haben das, was sie wollen, so ungefähr, beide Parteien. Und dann findet das statt, so.
Ich denke mir halt auch immer, also klar, ich verstehe auch voll die Skepsis dahinter, aber was ich mir halt immer denke, wenn Graffiti in Galerien stattfindet, dass das vielleicht auch gerade bei Leuten, die sonst nicht so auf der Straße unterwegs sind, sondern eher so in diesem klassischen Kunstrahmen agieren, dass die vielleicht dadurch auch mehr so ein Verständnis dafür oder eine größere Akzeptanz für Graffiti entwickeln können. Also ich denke mir, es bringt vielleicht auch nochmal ein paar Leute dazu, Graffiti nicht nur als Schmierereien an der Wand zu sehen. Weißt du, was ich meine?
Es kommt ja mal so auf den Mindset oder auf die Blickrichtung an. Es gibt ja so viele Leute, die vielleicht so, keine Ahnung, aus welcher elitären Ecke kommen und sagen, oh, guck mal, früher hast du auf den Straßen rumgeschmiert und jetzt hast du es in die Galerie geschafft. Also, da ist mein Mindset eher so, verpiss dich, meine Galerie findet auf den U-Bahn-Schienen der Stadt statt. Deswegen hatte ich vorhin noch gefragt, so wie wird die Philosophie des Graffiti-Writings vermittelt in so einer Hochschule der bildenden Künste? Weil man für die Leute, die da eigentlich nicht so einen Zugang zu hatten oder haben, klar könnte man einen Zugang schaffen, dass irgendwie Leute, die mit Graffiti oder so noch nie zu tun hatten, über die Galerie jemanden dafür begeistern. Aber ein Graffiti-Maler macht in erster Linie Sachen ja für sich oder für die Community, für die Freigeister, die genauso ticken und nicht die man erst irgendwie catchen will, wo man nicht weiß, ob man sie gecatcht bekommt.
Was sagst du, Dan?
Ich bin auch nicht so wirklich der Galeriefreund, so ich muss mich da Base anschließen, aber irgendwie finde ich es doch cool, am Ende des Tages ist es ja ein Zeichen, dass das ja irgendwie doch funktioniert, dass es ja doch eine gewisse Palette auch da ist an interessanten Sachen, die Leute halt, die damit nichts zu tun haben, sich einfach mal in Ruhe anschauen können und das Ganze so ein bisschen auch von dieser Street-Mentality so ein bisschen losgelöst wird, ob man jetzt ein Fan davon ist oder auch nicht, keine Ahnung. Also ich selber bin eher dafür, dass Graffiti eher auf der Straße passieren sollte und eher die Leute zur Straße kommen sollten und nicht andersrum, um das pure Graffiti-Erlebnis zu haben. Aber trotzdem, ey, wenn der Content stimmt, dann kann ich darüber hinwegsehen und gucken wir es auch auf jeden Fall gerne an. Ich sehe hier auch die Fotos. Hat auf jeden Fall auch einen sehr, sehr eigenen, coolen Style. Ist auch ein Hamburger Jung. Viel Grüße gehen raus. Und ja, insofern supportet das auf jeden Fall. Und
also es ist ja auch so, dass bei vielen, dass also die Sachen, die jetzt in der Ausstellung von Form gezeigt werden, das ist ja auch sind ja Illustrationen, wo man vielleicht erkennen könnte, da kommt jemand aus der Graffiti-Ecke, aber es hat ja nichts mit Graffiti in dem Sinne zu tun. Nicht? Aber das macht es dann auch noch authentisch, wenn das, was da jetzt gezeigt wird, würde nicht vielleicht könnte es auch als Street Art irgendwo funktionieren, aber das passt schon sehr gut in so eine Galerie. Es ist halt so, wenn es wirklich um handfestes Graffiti geht, was in der Galerie irgendwie dann ausgestellt wird, da ist schon eher ein mulmiges Gefühl. Aber da passt es sehr gut hin. Und wenn man so bei der Colab-Galerie auch die Historie kennt und weiß, was das auch für Dudes sind und was da noch stattfindet, dann ist die Galerie auf jeden Fall der richtige Spot.
Ja, spannend. Schön. Also ein Reiseziel haben wir damit auf jeden Fall. Das empfehlen wir den Leuten da draußen, wenn ihr aus der Ecke kommt, sowieso. Wenn ihr mal vorbeikommt, auch. Und ich finde, wir können uns darauf einigen. Mehr davon an den richtigen Stellen. Dann übernehmen wir alles irgendwann mit Hip-Hop. Und deshalb hören wir jetzt.
Deshalb hören wir jetzt mal wieder einen Song, den sich Boogie Down Bass ausgesucht hat. Wie eben erwähnt, alle Songs heute aus der Kiste.
Ich glaube, der kommt von dir. Oder? Ja, auch egal. Der
ja, kommt, ich weiß nicht mehr. Oh, doch, das kann sein. Das kann sein, dass es ein Song von mir war. Hast du recht. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das ein Track von den Network Raps. Das ist etwas aus der, nicht würde ich sagen, nicht Random Rap, aber schon so im Underground behaftet, passend zum Graffiti-Thema, dass er immer noch sehr undergroundig für uns im Herzen zumindest ist und nicht eher in den Mainstream gehört. Und die haben sich zusammengetan mit Al Fudge und Mike Zoot, auch richtig coole Rapper. Collabo heißt das Ding in Klammern Watcher Really.
Gleich geht's weiter. Backspin Urban Hate. Leute, wir sind ein digitales Format hier bei Backspin Love and Hate. Ihr hört es auf irgendeiner der Streaming-Plattformen in der Regel oder Podcast-Streaming-Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Wir haben einen Radiosender, der heißt Backspin FM. Auch den könnt ihr streamen. Streamen ist überall, auch bei Backspin Love and Hate mit Nico Dan, Emma und Bass. Der La Soul war bisher nicht so viel beim Streaming vertreten, was mich auch immer sehr traurig gemacht hat. Da kann ich gleich noch zwei Sätze zu sagen, aber das ändert sich jetzt. Leute, erzählt.
Wer erzählt denn nun? Ja, De La Soul hat ganz offiziell angekündigt, dass der Katalog, der komplette Katalog, es gibt glaube ich schon die etwas jüngeren Alben sozusagen, aber nicht die Erstlingswerke. Jetzt im glaube ich im Mai oder März sogar schon, kommt der komplette Katalog nochmal neu ins Streaming. Da gab es ein paar Klagen und ein paar Streitereien, was ja, Sampling und sowas angeht und mit den alten Plattenfirmen und der ganze Katalog wurde aufgekauft von irgendeiner anderen Medienagentur oder ein anderes Label. Und da hat man sich zusammengesetzt mit De La Soul zusammen und hat da einen Schlachtplan ausgearbeitet jetzt kommt der ganze alte, gerade das super duper Album 3 Feet High and Rising, also das Erstlingswerk von De La Soul von 89, glaube ich, ne, Dan, wird auf den Streaming-Plattformen stattfinden und alles, was danach kommt, De La Soul is Dead und all sowas. Richtig gute Nummer erstmal so, finde ich gut. Ich habe so ein bisschen zweigeteilte Meinung, aber ist schon gut. Also, dass man sich da irgendwo geeinigt hat und ne, Nico sagte immer, Streaming ist überall und Streaming kann eben auch dazu führen, Leute zur Rap-Musik zu führen und man muss nicht immer die Schallplatten haben. Ich bin ab und zu anderer Meinung. Aber ja, generell eine gute Sache.
Also ich das ist für dich immer vor. Sag du mal erstmal, genau.
Ja, sorry. Also wenn ich das aus Künstlersicht betrachte, wenn ich mich in die Haut von De La Soul und allen anderen Tommy Boy-Künstlern hineinversetze, dann hat man sowas von Grund zur Freude, weil dieses Label wirklich, auch wenn es noch so legendär und geschichtsträchtig ist, also wie die da teilweise oder sehr oft auch mit den Künstlern umgegangen sind, das ist echt eine Genugtuung für alle Künstler. Und es gibt auch noch andere Künstler, die halt auch öffentliche Kritik geäußert haben, auch schon lange, lange bevor dieser Streit mit De La Soul losgegangen ist, auch auf einigen Rap-Platten. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an auch einen Song von GZA, wo er auch meinte, Tommy ain't my motherfucking boy und so. Insofern ist das echt ein sehr, sehr schöner Ausgang und für mich als alter De La Soul-Fan, jetzt der so langsam jetzt auch im Streaming angekommen ist und nicht nur alles vom Vinyl hört und von MP3 von seinem Handy, ist das natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache, jetzt einfach mal auch die ersten Alben von De La Soul sich anhören zu können, wo man denn halt will, momentan. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr, sehr und ich hoffe, dass auch noch die anderen Künstler, die bei Tommy Boy auch so ein bisschen geknechtet wurden, hoffentlich auch irgendwann mal, wenn sie es denn nicht schon bekommen haben, auch wieder so ein bisschen ja, ihr Stück Kuchen auch wieder zurückbekommen haben.
Weiß man warum? Also warum das jetzt der Fall ist, warum das jetzt frei ist?
Naja, die haben sich halt. Ja, sag du was.
Naja, es hat in erster Linie mit ungeklärten Samples also viel zu tun. Natürlich gab es da auch irgendwelche Probleme eben mit Tommy Boy Records damals schon, wie die Tantiemen verteilt werden zwischen Label und Künstler. Ich glaube, das ist bis heute oder bis jetzt vor kurzem immer noch ein Problem gewesen, bevor das ganze Paket übernommen wurde. Und eben Sampling, was in Amerika ja auch ein besonderes Thema ist, wenn da die richtigen Anwälte sitzen, die da irgendwo geil auf irgendwas sind. Das kann schon zu jahrzehntelangen Rechtsstreitigkeiten kommen. Aber da hat man sich ja irgendwie dann vielleicht doch schon irgendwie geeinigt. Wie gesagt, die haben ja irgendwie so einen Schlachtplan da so ein bisschen ausgearbeitet. Die Teams von Reservoir, die sich darum kümmern, Chrysalis, mit verschiedenen Leuten und mit De La Soul. Das sind dann immer ganz cool, nicht nur, dass irgendwo bei irgendeinem Label oder irgendwem auch immer denn die Rechte jetzt liegen und die das jetzt streamen können. Sie haben sich dann tatsächlich laut Aussage von De La Soul selber eben mit den Künstlern zusammengesetzt und da eben geguckt, wie kriegt man das Paket jetzt nicht nur sagen, ja, jetzt gibt's uns auch hier bei Spotify, sondern da machen da richtig eine Show. Ach, das Show klingt jetzt schon fast wieder abwertend, aber eine richtig gute Nummer draus. Da ist ein bisschen mein zweigeteiltes Herz, weil wenn man sagt, ey, wir machen richtig die große Welle mit Streaming. Vielleicht kommt es ja noch und ich lasse mich eines Besseren belehren, aber dann zu sagen, ey, wir machen ganz offizielle super Releases auf Vinyl, irgendwie 7 Inches, kleine Pakete, irgendwie was, also für den audiophilen, analog Vinyl-Liebhaber eben auch das dicke Ding zeitgleich mit dem Streaming-Angebot. Würde mich noch mehr freuen dann.
Ich finde es auch, also gerade. Ich habe tatsächlich auch ehrlich lange keinen Spotify gehabt, weil ich mich auch immer gewehrt habe und gesagt habe, so okay, ich höre nur die Musik, die ich tatsächlich irgendwie entweder analog auf ja teilweise CD oder Platte oder irgendwelche Mixtapes, die halt schon for free im Internet gelandet sind. Nur diese Sachen höre ich mir an, aber habe halt auch gemerkt, man schränkt sich damit auch unglaublich ein, weswegen ich viele Sachen sehr, sehr lange einfach nicht gehört habe, weil. Und das ist so mein Punkt, weswegen ich Streaming trotzdem in der Hinsicht sehr gut finde. Gerade für Leute, die sich nicht so viel Platten leisten können. Ne? Also ich meine, Platten sammeln ist ja trotzdem auch irgendwie ein teures Hobby. Kostet ja trotzdem auch Geld. Und gerade Spotify hat vor allem von der jüngeren Generation, glaube ich, inzwischen fast jeder oder kann zumindest dieses kostenlose Spotify nutzen. Deswegen finde ich es cool, dass man das jetzt auch dann auf Spotify hören kann ab März. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber deswegen, klar, wenn man beides macht, so wie du das gemeint hast, Bass, dass man gleichzeitig noch was auf Platte release, wäre es natürlich noch schöner. Aber ja, grundsätzlich finde ich es gar nicht kritisch, wenn Sachen auf Spotify released werden.
Ich finde es halt mega. Bin da ein großer Freund von, weil es also mir viel Möglichkeiten gibt, es auf den Plattformen und den Konsumwegen zu nutzen, die ich alle haben möchte. Und außerdem sind ja Vinyl und Streaming nun mal die beiden Wege, um die es heute eigentlich geht.
Nur noch mal ganz kurz als Ergänzung zu das, was Emma gerade sagte, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man nicht immer nur Spotify hören will und sich nicht sicher ist, ob man auch alles mitkriegt, einfach mal öfter Backspin FM hören.
Dan, du weißt schon, warum wir Soul Brother sind. Ich wollte eigentlich gerade reingrätschen und sagen, ich höre persönlich ja eigentlich kein Spotify tatsächlich, benutze es nur für Recherchezwecken und wenn mir Leute Links schicken zu neuen Songs und oder zu irgendwas, dann versuche ich die irgendwie mit illegalen Software-Geschichten runterzuladen. Darf ich das überhaupt sagen, Nico? Ich glaube nicht. Aber ist mir auch egal.
Oder das ist dein Rechtsproblem.
Oder ich rip die Songs bei YouTube und dann lachen sie mich die Leute immer so. Ich hätte es ja auch geschickt und aber ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, hört mehr Backspin FM, den Hip-Hop-Radiosender eures Vertrauens.
Denn da gibt es auch Songs, die ihr nicht bei Spotify findet und das nicht gerade wenig.
Ja, da würde ich halt immer so ein kleines bisschen entgegenhalten wollen. Ja, dann kannst du aber die Zeit nicht aufhalten und das, was wir nun mal automatisch haben. Und ich glaube, wenn das Konsumverhalten sich dahingehend und vielleicht auch den meisten und auch den meisten Fans davon so ein kleines bisschen geändert hat, wäre es doch auch fatal und schade, wenn du nur, weil, wenn du keinen Vinylplattenspieler zu Hause hast, nicht in der Lage bist, deine alten Dada Soul-Liebhabereien dir nochmal anzuhören. Und das ist hier ja einfach so ein bisschen in der Vergangenheit der Fakt gewesen. Und ich arbeite ja gerne mit Playlisten und versuche da auch den Leuten immer so ein bisschen was an die Hand zu geben. Und das war halt einfach nicht möglich, was ein bisschen schade war. Aber jetzt scheint auch diese Lücke geschlossen zu sein, sodass wir hoffen können, dass sich da vielleicht irgendetwas an Möglichkeiten bietet jetzt.
Ja, auf jeden Fall ist es für Della Soul auf jeden Fall ein extremer Zugewinn, auch einfach, dass sie die Fans erreichen können auf diese Art und Weise und nicht völlig verdient sozusagen, dass es endlich geklappt hat, dass Della Soul gerade bin ja so ein alter Dude und bin eher ein Fan von den ganzen alten Alben und die sind auch einfach gut.
Das ist ja das andere, ne? Also es ist halt einfach schade, wenn wir diese alten Sachen einfach nicht in den gleichen Kontext setzen können. Dadurch ist, also jetzt können wir über die Monopolstellung oder die Machtstellung an der Streaming-Plattform sprechen. Ja, ist vollkommen richtig. Aber die Tatsache, dass du dir, keine Ahnung, selbst wenn du dort jetzt digital für eine neue Generation ein Best-of 1990 machen möchtest und dann kannst du keinen Della Soul Is Dead Song dazu packen, weil das Album einfach nicht auf der Streaming-Plattform ist. Es ist eine kleine Nuance, aber die hat mich schon ein paar Mal traurig gemacht. Also ich bin da auf jeden Fall klar pro und freue mich darüber, dass sie da sind. Und ich hoffe, dass Emma dadurch jetzt auch noch mehr Della Soul hört, als sie es vielleicht bisher in ihrem Leben getan hat.
Stimmt, sicher.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe davon ehrlich gesagt sonst gar nichts mitbekommen, bevor ich das jetzt hier in unserem Skript gelesen habe und habe auch gesehen, dass da ein Song jetzt schon draußen ist. Ne, 13. Januar ist erst noch. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Nee, kommt dann bald raus. So
kommt rum. Bald, versprochen.
Genau. Hör ich mir dann auf jeden Fall an direkt.
Hören wir jetzt Della Soul? Nee, die sind noch nicht da, ne? Oder kannst du es trotzdem spielen? Ach, du bist ja kein Streaming-Anbieter, ne?
Die sind noch nicht da, stimmt. Ja, der Song ist noch nicht im Streaming, aber natürlich schon lange bei uns im Herzen und in der Plattensammlung und sowieso auf meinem Plattenteller schon vorbereitet. Ja, ein Song, den Basic rausgesucht hat, absoluter Ohrwurm. Brauchst du nur so die erste Line hören, schon hast du einen Ohrwurm für den ganzen Tag. Die Rede ist von The Magic Number von dem Album 3 Feet High and Rising aus dem Jahr 1989. Ja, ab geht's. Della Soul in the house.
Hey, geil. Haben wir noch Zeit für ein bisschen was? Dann machen wir gleich noch weiter hier bei Backspin Love and Hate. Zielgerade, Backspin Love and Hate. Und wir haben noch so zwei Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Das eine ist eine Hausaufgabe, die kommt heute garantiert. Da kommt keiner von euch beiden drumherum. Ihr könnt jetzt schon mal gucken, ob ihr noch beim Nachbarn abschreiben wollt.
Nur ich habe frei.
Genau, mein lieber Bass, meine liebe Emma. Vorher reden wir aber noch ein bisschen Tacheles über etwas, wo wir ja natürlich dann auch das Format sind, wo man das ansprechen muss und wo wir hier auch die richtigen Leute dafür haben, die diesen Respekt regelmäßig einfordern. Was jetzt unabhängig voneinander zwei Protagonisten der Hip-Hop-Szene international getan haben. Emma, hol uns ab.
Ja, also ich möchte das, eigentlich dachte ich, dass du das vorliest. Ich hätte es sehr lustig gefunden, hättest du das jetzt hier zitiert. Aber dann mache ich das.
Erzähl mal, warum?
Weil da ein lustiges Wort drin ist. Ich hätte gerne, dass du das gesagt hättest. Naja.
Nee, mach ich nicht.
Dann sage ich das, nehme ich das böse Wort in den Mund. Und zwar hat Chefcat gesagt, vor einer Weile auf Instagram, an alle Rapper, wenn ihr im Jahre 2022, also ist schon ein bisschen älter der Post, eure Producer nicht als Primary Artist bei Spotify angebt, seid ihr egoistische Schwanznasen. Und da hat er natürlich vollkommen recht, weil ich sehe das, glaube ich, immer noch super selten, dass das gemacht wird. Also irgendwie fällt es mir immer auf direkt, aber passiert leider meiner Meinung nach immer noch zu selten.
Rap-Staatsanwalt Bass, hauen Sie Ihr Plädoyer raus.
Ich muss mein Plädoyer kopieren und ich nehme das Statement von DJ Cancer, einem spanischen DJ, der inzwischen in New York lebt, der eben sagt, dass der Beatmaker, also der Producer an sich, genauso viel Wert hat wie der MC. Beide sind die Hauptartisten oder der Hauptkünstler eines Songs, und wenn du einen Song hörst, dann hörst du der Stimme zu und natürlich zu gleichen Teilen der Musik. Beides ist nicht mehr und nicht weniger wert als das andere. Und er eben auch noch gesagt, mit Schwanznasen hat er nichts gesagt, aber das ist nicht diskutierbar, weil das ist einfach Fakt. Also der Song besteht aus Musik und instrumental aus. Das ist natürlich reine Instrumentalmusik, aber wir reden jetzt von klassischen Rap-Songs, wo eben der Producer viel zu wenig irgendwie, muss ja nicht ins Spotlight gerückt werden, er muss wenigstens da mit die Props bekommen und genannt werden, und ihm gehört das eben auch zu 50% der Song auch, ne? Viele sagen ja, oh, wäre der Beat nicht geil, dann würde es die Stimme nicht tragen. Andere sagen wieder, oh, die Stimme trägt den Song. Irgendwo trifft man sich in der Mitte, aber es ist ein 50-50-Ding für mich immer.
Ich frage mich, das ist ja keine Geschichte, die jetzt gestern war, sondern das gibt schon ein bisschen länger, dieses Thema. Das ist ja eigentlich so alt wie die Musik selber. Woran liegt das eigentlich daran?
Also für mich liegt das ganz eindeutig an der Bekanntheit des Produzenten. Je bekannter der ist, desto mehr im Fokus, desto mehr taucht er auch auf den Credits immer weiter vorne auf und sein Name wird immer größer auf dem Titel erscheinen. Und ja, das ist einfach, ja, er gehört damit mit dazu. Natürlich, klar, er ist eigentlich, würde ich sagen, mehr als der Rapper überhaupt involviert in dem Song. Und dass da diese Wertschätzung nicht so ganz da ist, das ist nicht nur bei den Produzenten so, sondern auch bei den DJs, die ja auch immer ein bisschen gerne vernachlässigt werden in den Credits, wo man das dann immer noch mit dazu schreiben muss, in Klammern, Cuts by oder Scratches by. Aber auch da das gleiche Spiel, wenn auch da ein sehr, sehr bekannter DJ mit dabei ist, dann dürfte man
DJ das DJ Kanzler finden. Geht ja eigentlich theoretisch ja noch einen Schritt weiter, wo man sagt so, als Beispiel Rapper XY, dass man sagt so, der Song ist von dem und dem. Ne, sagen wir irgendwie, der Song ist von Haftbefehl. Nee, der Song ist von Haftbefehl und sein Producer, also den Producernamen in einem Satz mit oder in so ein, gehört mit in den Titel eigentlich sogar, ne? Weil es eben so ein 50-50-Ding ist. Also ohne die Musik würde der Rap nicht so funktionieren, und der Rap braucht eben die Musik, das Instrumental dahinter, um genau diese Wirkung zu erzielen, was es eben auslöst bei den Hörern.
Naja, aber die wenigsten sind ja wegen dem oder tun ja wegen dem Producer rein. Sie wollen ja den Rapper hören. Das ist ja das, was ja seit den End 80ern ja so large ist, dass die Rapper einfach über allem stehen. Erst war es der DJ und dann kam erst der Rapper mit dazu, und dann hat er halt dieses ganze Ding übernommen, ist jetzt halt im Fokus immer noch, auch wenn es natürlich großartige Producer gibt und ganz viele Instrumental-Scheiben, und die Beatmaker-Szene ist größer denn je. Aber trotzdem, der Rapper ist nach wie vor das Nonplusultra, und da muss man halt als Producer so ein bisschen zurückstecken. Aber wenn du natürlich einen Hit schreibst und als Producer mitverdienst, glaube ich, dann kann man das so ein bisschen vernachlässigen.
Da würde ich so, wenn man mit klassischen Musikkonsumenten, also könnte ich euch jetzt auch fragen, so irgendein Hit, keine Ahnung, so irgendein Banger, De La Soul, 3 Feet High and Rising, ist das vielleicht, finde ich, das beste Beispiel von dem Album. The Magic Number haben wir gerade gehört, oder die Leute, die das Radio hier später eingeschaltet haben, haben den Song gehört. Da würde ich dann fragen, könnte jeder Rap-Song auf dieser Welt, könnte ich euch die Frage stellen, würdet ihr euch, wenn ihr sagt, es geht euch um den Song, oder was geht euch, würdet ihr das als A Cappella hören? Würdet euch das irgendwann abnerven? Oder könntet ihr vielleicht nur das Instrumental ganz gut genießen? Oder würdet ihr sagen, ey, ich muss das in beides im Ganzen hören? Also wenn ich sage, A Cappellas einfach so hören, weil ich den Rapper geil finde, würde ich sagen, habe ich keinen Bock drauf. Aber die Instrumentals würde ich auch so nebenbei, neben einem Buch lesen oder irgendwas, beim Chillen auch hören. Also da, finde ich, merkt man ganz besonders, wie wichtig halt der Beatmaker ist.
Ist ja am Ende ein gemeinsames Werk. Und darum geht's schon. Also für mich ist ganz oft der Rap-Part auch eine Art von Instrument und natürlich dann aber auch eine Emotion, die damit durchschwingt, die ich aber ehrlicherweise ganz oft auch vernachlässigen kann, wenn der Beat im Vordergrund steht. Trotzdem ist das ohne Wort, nur Beat, immer gar nicht so meine Sache. So, ich bin dann schon eher bei einem so vielleicht über 55-45 Verhältnis oder so zueinander. Deswegen freue ich mich darüber, wenn wir auch da anfangen, Diskussionen zu führen. Es gibt noch ein anderes Thema, wo sich ja zwei alte Haudegen gerade die Körper einhauen, was ja eigentlich auch noch hätte Timer werden sein können heute. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Dass diese Kämpfe, Grabenkämpfe über Rechte, Respekt und allem drum und dran halt sich auch so lange durchziehen, wie gesagt, diese Musik auch alt ist. Fakt ist, wir haben hier immer wieder Leute, die heute deutlich machen, dass es darum geht, Respekt allen Architekten des musikalischen Teils von Hip-Hop zu geben. Und das sollte auch so bleiben, auch für euch da draußen. Wir geben hier in diesem Format den Architekten von Songs den Raum, dass sie von unseren beiden Dozenten Emma und Bass quasi auseinandergenommen werden. Das möchte ich heute noch hinkriegen. Deshalb schließe ich dieses Thema ab und lasse jetzt Dan einen Song spielen für 22,45 Sekunden und dann gibt's Hausaufgaben. Was spielen wir?
Wir spielen etwas von Gangsta, Rest in Peace Guru und DJ Premier, der ziemlich oft auf den Credits auftaucht. Auch vollkommen zu Recht einer der besten Producer der End-80er und 90er. Ja, und das ist ein Song, der heißt Credit is Due. Also die Credits sind überfällig. Schmeißt eure Credits drauf bei jedem, der an dem Song mitgearbeitet hat.
Sehr gut. Schnell reinhören, dann schnell wieder raus und dann Finale. Ich hab's gesagt, Finale, Backspin Love and Hate, Hausaufgaben. Und die sind schon ein bisschen länger her. Deswegen, Emma, update die Leute mal, worum geht's eigentlich?
Ja, genau. Ich hatte bis zum letzten Mal schon ja die Hausaufgabe von Bass. Und zwar war das Patience Rap, spricht man den so aus?
Ja.
Bass? Ja, schon. Featuring Helena Fien, keine Ahnung.
Helene Fischer.
Helene, genau, Helene Fischer, da hätte das auf jeden Fall geschafft.
Der Titel ist Nimmerland und ich fand den Song ganz, ganz schön eigentlich, weil das so eine Liebeserklärung auch an Hip-Hop und so an seine Erinnerung an die alten Tage, fand ich alles ganz schön. Ich fand tatsächlich gerade das Feature und die Hook ein bisschen cheesy. Die hat mich ein bisschen rausgekickt, ehrlich gesagt, was bei dem Song. Aber ansonsten, gerade die Strophen fand ich sehr schön. Ich habe es mir auch gleich 2-3 Mal angehört. Das, was er da erzählt hat, hat mich auf jeden Fall sehr abgeholt.
So klassische Naivität eigentlich, so immer so ein bisschen back in the days. Fand ich
ja,
eigentlich
genau,
auch ganz gut.
Genau, war schön.
Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, warum du ihn ausgewählt hast, Bass?
Ja, ich mag das aber. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen dachte ich, okay, catch ich damit Emma vielleicht so ein bisschen. Okay, ne, ist jetzt keine 14 mehr oder so oder hat schon ein paar Jahre die 14 hinter sich gelassen. Nicht ganz, sie 2-3 Jahre, aber trotzdem bin ich auch so ein Typ, der gerne so an so Back in the Days, also ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich weiß schon, wo ich bin und in der Zukunft und weiß, was Spotify ist, aber trotzdem finde ich, ist es immer wieder schön, so mit diesen Kinderaugen Erinnerungen gepaart und dann er benutzt die Musik auch so ein bisschen, sag ich mal, wie so eine Therapiemedizin und flüchtet sich halt dann auch in so eine schöne heile Welt, ist schwer zu sagen, aber es ist immer schön, immer wieder so alte Erinnerungen aufzurufen, die man so früher vielleicht hatte.
Stichwort alte Erinnerungen. Hast du noch Erinnerungen an deine Hausaufgabe?
Natürlich. Ich habe Biff and Dizzy mit dem Song Abziehbild hat mir immer vor die Füße gelegt.
Du hast 30 Sekunden für dein Plädoyer.
30 Sekunden. Für mich eine kleine Hymne tatsächlich, für diese klassische Leck-mich-Generation. Ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden für mich, ob der Song so eher so neutral rausgerotzt oder eine Zeigefinger oder glorifizierend sein soll. Aber so wie Emma die Hook nicht ancatcht, diese mediterranen Gitarren-Samples haben mich nicht so bekommen. Und daher konnte ich mich nicht so richtig mit anfreunden mit dem Song. Aber er hat irgendwie so einen Hymnencharakter irgendwie. Er kann ganz gut einschlagen bei den Leuten.
Emma, zufrieden mit dem Feedback?
Ja, lustigerweise hat mich genau der Gitarrenbeat gecatcht. Aber mal gucken, ich verteile dir gleich mal die nächste Hausaufgabe. Und zwar ist das Dämon von Stockmann und Psassa. Auch wieder ein bisschen Gitarre. Mal sehen, was du davon hältst.
Okay, dann kriegst du von mir, weiß ich gar nicht, Lenny 20, Glas klar.
Und das war Backspin Love and Hate. Tschüss.
Was ich lieb, was ich hab's.